Das ist gut. Jetzt kommt die Geschichte zum Löffel. Ein Pfarrer besuchte eine Frau, die im Sterben lag. Und sie sprachen über die Beerdigung und die Frau sprach den Wunsch aus, ja, sie möchte gerne aufgebahrt werden. Ja, haben Sie da spezielle Wünsche zur Aufbahrung? Sagt sie, ja, wenn sie da so aufgebahrt liegt, bitte, man soll mich sehen und ich möchte einen Löffel zwischen die Hände gelegt bekommen. Und er fragt so, hä, warum, was, wie so ein Löffel? Ja, so ein kleiner Dessertlöffel. Und zwar, Sie wissen ja, Herr Pfarrer, ich war Geschäftsfrau, ich war weltweit unterwegs, ich war eingeladen zu großen Festessen, zu Banketts, ich war eingeladen bei Dinnerpartys, bei großen Leuten. Ne? Und wissen Sie, die Nachspeise ist eigentlich mein Lieblingsgang. Und jedes Mal, wenn ich bei Banketts war und es lag kein Löffel da, war ich enttäuscht. Aber jedes Mal, wenn ich bei Dinnerpartys war, wo es den kleinen Löffel hinter dem Teller auf dem Tisch lag, da wusste ich, da kommt noch was. Und das Beste kommt zum Schluss. Und ich habe mir extra immer ein bisschen Platz im Bauch behalten, ne, damit der Nachtisch noch reingeht. Und ich wollte die Geschichte euch nicht nur erzählen, dass das Beste zum Schluss kommt, sondern vielleicht nimmst du mal deinen Löffel so ganz praktisch in die Hand. Die Löffel bleiben da, gell? Sonst haben wir im Gospelhaus keine Löffel mehr. Die Flyer dürft ihr mit nach Hause nehmen, die Löffel bleiben hier. Hey, auch für dich, heute Morgen gilt, das Beste kommt zum Schluss. Das Allerbeste kommt zum Schluss. Und gleichzeitig möchte ich dir auch die liebevolle Warnung aussprechen, dass du dein Leben nicht so vollpacken solltest und dass du dein Leben ausgerichtet lebst auf das, dass da noch etwas kommt. Und ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob wir, auch wir hier in unserer Gemeinde, einen Platz und einen Horizont haben für das, was gerade wirklich kommt und was da noch wirklich kommt. Und diese kleine Geschichte, die beschreibt auch eine theologische Disziplin, nämlich die Eschatologie. Wer hat schon mal von der Eschatologie gehört? Kommt von dem griechischen Wort Eschatos. Eschatos ist das Letzte und die Eschatologie ist die Lehre über die letzten Dinge. Und weißt du, die Bibel ist so voll davon, was am Ende passiert. Die Lehre über die letzten Dinge. Und Israel oder das Volk Israel, das geistliche Israel, aber auch das physische Israel, spielt darin eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Und was ich in den letzten Wochen mache, ist, ich schaue die Tagesschau und dann nehme ich meine Bibel in die Hand. Ich nehme die Bibel in die Hand und schaue die Tagesschau. Und ich merke, wow, wir leben in so einer spannenden Zeit. Und davon möchte ich euch einfach heute erzählen und möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen. Und ich möchte euch am Anfang auch in eine kleine Problemstellung mit reinnehmen. In ein Problem, das ihr gar nicht hattet heute Morgen, als ihr angekommen seid. So ein bisschen meine Problemstellung, nämlich, es ist die Frage, wie können wir prophetische Aussagen des Alten Testaments in Bezug auf Israel richtig deuten? Und das ist eine ziemliche Herausforderung, weil zum einen gibt es da so im christlichen Lager die Menschen und Theologen, die davon überzeugt sind, das sagen sie ganz offen und ehrlich, sagen so, also wisst ihr was, seit 1882 haben sich mindestens 180 prophetische Aussagen über Israel erfüllt. Und denkst du, oh Wahnsinn, ihr seid die Spezialisten. Ihr nehmt sehr komplexe alttestamentliche Themen und die alttestamentlichen Texte, die sind ja für einen gewissen Kontext geschrieben. Ja? Die sagt dir einfach so locker lässig, dich erfüllt. Gell? So, was ist das Datum, wann kommt denn der Herr jetzt wieder? Weißt du, so locker lässig sind in dem Thema richtig drin. Seid ihr bei mir? Ja, so. Und auf der anderen Seite, oder erstmal, warum 1882? 1882 war die erste Aliyah-Welle. Die ersten Rückkehrer kamen aus Russland nach Israel zurück. Und seit 1882 gibt es mehrere Einwanderungswellen nach Israel. Und jetzt die andere Seite, da gibt es die Ersatztheologen. Die habe ich euch letzte Woche auch schon vorgestellt. Und diese Ersatztheologen, die lehren so, in Kürze drei Punkte. A, das Neue Testament, sagen sie, besitzt eine interpretative Hoheit gegenüber dem Alten Testament. Das heißt, du liest was im Alten Testament und es ist, wow, das ist eine starke Stelle für Israel. Und dann sagt der Ersatztheologe, Moment, wird das durch das Neue Testament bestätigt? Nein, dann vergiss die Stelle bitte ganz schnell. B, sie lehren, der Glaube an eine nicht wortwörtliche Erfüllung alttestamentlicher Prophetien über Israel bedeutet, was? Du nimmst das, was da im Alten Testament über Israel steht, wortwörtlich? Nee. Also Israel hat schon einen Plan irgendwann in Zukunft, aber das kannst du doch nicht wortwörtlich nehmen. Wir kommen nachher noch drauf. Und C, das Dritte, was Ersatztheologen so im Kern lehren, der Glaube des Volk Israel sei ein Typus der neutestamentlichen Gemeinde. Sprich, das Volk Israel, der alte Bund, ist ein Schatten. Und das Licht fällt alles auf die neutestamentliche Gemeinde. Und dann liest du diese ganze Literatur und du merkst irgendwie, es ist immer dieses oder dieser Versuch, dass man das eine gegen das andere ausspielen will. Der alte Bund ist schlecht, der neue Bund ist besser. Ist der neue Bund überragend? Natürlich. Das alte Testament, na, ich weiß auch nicht, eigentlich ist das alte Testament so ein Diener für das neue Testament. Und es ist ständig dieses Ausspielen, AT gegen NT. Ich habe einen ganz anderen Lösungsansatz. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das Alte Testament hat gar nicht die Power, über das Diesseits hinauszudenken. Ich nehme euch da ein bisschen mit rein. Nach dem Leben eines alttestamentlichen Menschen, eines jüdischen Gläubigen im Alten Testament, kommt das Totenreich, die Schoel. Schon mal gehört? Und dieses Totenreich ist so eine Art Dämmerzustand. Da ist es düster und da geht alles ganz langsam vor sich. Und da gibt es auch kein Leben, da gibt es keine Freude. Das ist auch kein Schmerz oder keine Höllenqual, sondern es ist einfach ein vor sich hin existieren. In diesem Totenreich. Ja, was kommt danach? Nichts. Das ist der Glaube des Alten Testaments. Es gibt keine Auferstehungshoffnung, keine Perspektive über das Diesseits hinaus. Es gibt keine Ewigkeitsperspektive. Weißt du, der Gläubige im Alten Testament, was ist das Ziel des Gläubigen im Alten Testament? Er will im Gehorsam wandeln, er will alt werden, gesegnet und lebenssatt sterben. Der Gläubige im Neuen Testament will in den Himmel. Und dorthin zu gelangen ist das absolute Ziel und darauf setzt er alles. Das Alte Testament, das rechnet mit einem gravierenden Einschnitt in der Geschichte. Der Messias soll kommen und er soll seine politische Herrschaft ausrichten. Damit rechnet das Alte Testament. Das Neue Testament, das rechnet mit der Aufhebung dieser Welt. Es rechnet damit, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Okay, versteht ihr so ein bisschen? Es gab ja damals die Sadduzäer und die Pharisäer. Die Sadduzäer, die glaubten ja nicht an die Auferstehung, die Pharisäer schon. Ihr wisst aber schon auch, dass die Pharisäer erst so um 200 vor Christus sich gebildet bzw. gegründet hatten. Und es war so ein bisschen so eine seltsame neue Richtung. Die sprachen auf einmal über Auferstehungshoffnung. Ich meine, wo haben sie das denn eigentlich her? Und ich will euch damit sensibilisieren, die alttestamentlichen Propheten konnten keine ewige Perspektive für Israel haben. Geht gar nicht. Die Kraft hatten sie gar nicht. Und Freunde, das hat mir immer gefehlt, wenn die Leute so reißerisch über Israel erzählen. Ich muss das Alte Testament gar nicht schlecht machen. Es hat gar nicht die Kraft in sich, über das Diesseits zu denken. Sie hatten allerhöchstens eine Vision für ein irdisches Israel. Und erst durch das Licht der Auferstehung, erst am Ostermorgen, Jesus starb, 3 Tage später, stand er auf aus dem Grab. Er war auferstanden. Erst durch diese Auferstehung weitet sich die Perspektive für dich, für mich und für Israel über dieses Leben hinaus. Und ich war von diesem Gedanken so angetan, weil überleg mal, die Jünger am Auferstehungsmorgen, die sahen nicht nur dass ihr Herr auferstanden war. Und ich bin davon überzeugt, deswegen musste er mehrere Wochen bei ihnen bleiben, um über das Reich Gottes zu sprechen. Warum? Das konnten die doch gar nicht fassen, was da passiert war. Jetzt gibt es auf einmal diese ewige Perspektive. Also wenn du auch der Meinung bist, wir sollten streiten über Israel oder über die Gemeinde, wer ist jetzt besser und schlechter? Das ist nicht das Thema. Schau mal, Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief, und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Diese Theologie, die ist nicht tausende Jahre alt zum damaligen Zeitpunkt, die ist ein paar Jahrzehnte alt. Das ist das überragend Neue am Neuen Testament. Und in diesem Licht dürfen wir auch die alttestamentlichen Propheten lesen. Also spielt bitte die Testamente nicht gegenseitig aus. Denn im 2. Korintherbrief sagt Paulus über Jesus, denn auf alle Gottes Verheißungen ist nicht in der Gemeinde und nicht auf dem Volk. Auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zu Ehre. Und was es braucht, ist komplementäres Denken. Dass sich beide Testamente gegenseitig bedingen, dass sie sich ergänzen und dass sie gar nicht ohne einander auskommen wollen. Im Neuen Testament gibt es Schriftsteller, die beziehen sich immer wieder auf das AT und sagen, auf das erfüllt würde. Oder wie geschrieben steht beim Propheten. Im Lukas-Evangelium sagt uns Jesus, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, wo im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Lasst uns das Alte Testament nicht zu einem Handlanger der Jesusgeschichte reduzieren. Sagt ein Schriftsteller, ich zitiere, das ist christliche Arroganz, die im Antisemitismus endet. Jesus selbst sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wisst ihr, dieses griechische Wort heißt vollmachen. Jesus sagt, diese prophetischen Aussagen, die im Alten Testament auch bezüglich Israel stehen, die waren halb voll, ich habe sie voll gemacht. Ich bin nicht gekommen, um sie zu löschen. Und viele glauben, dass der neue Bund, dass Jesus sozusagen alle Verheißungen des Alten Testaments gecasht hat für sich. Und das ist ein Irrglaube. Das lernen wir nicht, das ist Ersatztheologie. Er hat sie voll gemacht, er hat sie bestätigt, er hat sie aber nicht ausgelöscht. So, jetzt möchte ich euch in Sacharja nehmen. Und ihr merkt, mir persönlich ist es wichtig, dass wir nicht einfach ein paar Israel-Flaggen hier schwenken und einfach ein paar alttestamentliche Zitate von uns geben und sagen, ihr glaubt auch dran und jeder, der nicht glaubt, der liebt nicht Jesus genug, habe ich gehört. Sondern mir ist es wichtig, an dieses Thema gründlich ranzugehen. Und deswegen in der zweiten Hälfte dieser Predigt, lasst uns doch mal Sacharjas Botschaft anschauen. Denn die endzeitlichen Prophezeiungen erfüllen sich an Israel. Und Sacharja sagt uns eigentlich im Kern, Freunde, das Schönste kommt noch. Sacharja legt an Israels Seite den kleinen Löffel und sagt, das Schönste habt ihr vor euch. Und dann ist es immer interessant, wenn du diesen alttestamentlichen Propheten mal studierst, einfach mal ein bisschen Hintergrundinformationen einholen und fragen, okay, lieber Prophet, wann hast du gedient, zu welchem Zeitpunkt, was war eigentlich deine Aufgabe? Weil er hat ja eine Aufgabe gehabt und Sacharja hat zum Volk Gottes gesprochen, als das Volk Gottes aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war nach Israel. Die haben wieder angefangen zu bauen. Die Grundmauern waren gelegt. Sie freuten sich. Was passierte dann? Fremde Völker, die fielen ein, behinderten sie nicht nur bei den Bauarbeiten, sondern demotivierten das Volk Israel so sehr, dass Israel sagte, hey, 16 Jahre lang hatten wir keine Lust mehr, an diesem Bau weiterzuarbeiten. Kennst du es irgendwo her? Vielleicht haben auch wir Lebensbereiche, von denen wir denken, hey, da ist alles vorbei. Ich lasse das nicht mehr liegen, da gibt es keine Perspektive mehr für mich. Ich glaube, Gott ist hier fertig mit mir. Kennt ihr solche Situationen? Manchmal ist man so saumäßig demotiviert von irgendetwas. Und so ging es dem Volk Israel. Und jetzt hat Sacharja eine so unglaublich schöne Botschaft für sie. Ich nehme euch mit rein. Und es ist ein bisschen textlastiger jetzt. Aber ich möchte euch ein Gespür geben für das, was Gott für die damalige Zeit und für die heutige Zeit gesprochen hat. Und da sagt er jetzt in diesem Frust, er lässt Sacharja mehrere Träume haben, Visionen, Nachtgesichte. Vielleicht habt ihr ein wunderschönes Wort, oder? So, und in einer dieser Nachtgesichte oder Träume heißt es dann, Sacharja, als nächstes sah ich einen Mann mit einer Messschnur in der Hand. Wohin gehst du? Fragte ich ihn. Er antwortete, ich gehe nach Jerusalem, um auszumessen, wie lang und breit die Stadt werden soll. Da trat der Engel vor, der bis jetzt mit mir gesprochen hatte. Ein anderer kam ihm entgegen und gab ihm den Auftrag, lauf und sag dem jungen Mann mit der Messschnur, Jerusalem soll keine Mauer mehr haben, damit der Platz für die vielen Menschen und Tiere ausreicht. Der Herr verspricht, ich selbst werde die Stadt ringsum wie eine Mauer aus Feuer beschützen. Mit meiner ganzen Macht und Herrlichkeit will ich wieder mitten in Jerusalem wohnen. Was für ein starker Text. Ich nehme euch ein bisschen mit rein. Es ist eine Ermutigung für die damalige Zeit. Alles liegt brach. Sacharja träumt. Und da taucht einer auf und sagt, hey, in deinem Lebensbereich, in deinem Kummer, gibt es einen, der marschiert da mitten rein und er misst neu aus. Was für eine Ermutigung, oder? Du lässt alles da liegen. Gott setzt neuen Impuls und neuen Anfang. Was für eine Ermutigung in die damalige Zeit. Aber diese Vision reicht über die damalige Zeit hinaus. Diese Vision gibt eine Perspektive, ich behaupte sogar bis ins tausendjährige Reich, denn es heißt hier, da kam noch mal ein Engel und sagt, stopp, was macht ihr denn hier? Ja, ausmessen. Nee. Geh mal bitte zu dem jungen Mann und sag ihm, dieses Jerusalem wird keine Mauern haben. Wann hatte Jerusalem keine Mauern in der Geschichte? Das steht noch aus. Das ist eine Verheißung. Ihr seht, in einer Vision, eine Ermutigung für die damalige Zeit, aber die Perspektive weitet sich weit über das damalige Israel vor 2600 Jahren hinaus. Und diese Ermutigung geht weiter. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kündige euch an, es kommt die Zeit, da werden Menschen aus vielen Städten und Völkern einander auffordern, kommt, wir wollen nach Jerusalem gehen und den Herrn, den allmächtigen Gott, anbeten und um seinen Segen bitten. Könnt man darüber streiten und sagen, hey, das ist doch geschehen, das gab es damals auch schon, bin ich mit dir. Aber auch hier, die Vision, die Verheißung weitet sich. Ja, viele mächtige Völker werden nach Jerusalem ziehen, um mich gnädig zu stimmen und meine Nähe zu suchen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage euch, in jener Zeit werden sich 10 Männer aus den verschiedensten Ländern einem Juden anschließen wollen. Sie werden ihn an seinem Gewand festhalten und bitten, lass uns doch mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite ist. Was war nach dem 7. Oktober? Erstmal eine weltweite Empörung und dann waren wir darüber erschrocken, dass der 7. Oktober gleichzeitig auch eine weltweite antisemitische Welle ausgelöst hat. Diese Verheißung sagt uns, es wird eine Zeit kommen, da werden 10 Männer aus unterschiedlichen Völkern einem Juden anhängen. Warum? Weil die Juden alles richtig gemacht haben? Warum? Weil Israel immer alles richtig gemacht hat? Nein. Was ist der Grund? Der Grund ist, weil sie wissen, dass Gott ihnen treu ist, dass Gott auf ihrer Seite ist. Jetzt kannst du sagen, Manu, das kann man nicht wortwörtlich nehmen. Dann lasst uns ein bisschen auf Weihnachten schauen. Weihnachten steht vor der Tür, oder? Nehmt es doch bitte nicht wortwörtlich, Manu. Dann lasst uns einen Weihnachtstext lesen, Zacharia 9,9. Da heißt es, freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung, und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Steht noch aus, oder? Nee, war schon. An Weihnachten, also feiern wir an Weihnachten, ne? Jesus zieht nach Jerusalem ein auf einem Esel. Zacharia sagt es voraus. Keiner von uns würde sagen, nee, das dürfen wir nicht wortwörtlich nehmen. Oder? Also spannend ist halt, wenn wir innerhalb eines Buches Dinge für wortwörtlich nehmen und andere Dinge nicht. Das ist meine Argumentation, beziehungsweise meine Hermeneutik. Und am Ende des 9. Kapitels sagt Zacharia sogar voraus, die Hirten Israels, die Anführer, die werden den Messias nicht annehmen. Es heißt in Zacharia 10, Gott sagt, über die Hirten meines Volkes bin ich voller Zorn und auch die Leitböcke der Herde werde ich zur Rechenschaft ziehen. Denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, will mich wieder meiner Herde annehmen und gut für das Volk von Juda sorgen. Er sagt ihnen auf den Kopf hin, die korrupten Hirten Israels, die werden mich ans Kreuz schlagen. Und die Frage ist, wird Israel seinen König für immer ablehnen? Das ist die Frage für uns. Wie geht es mit Israel weiter? Und lest bitte mal diese wunderbare Verheißung. Gott spricht im Kapitel 12, ich werde die Nachkommen von David und die Einwohner Jerusalems mit einem Geist erfüllen, der sie ihre Schuld erkennen lässt, sodass sie mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf mich sehen, den sie durchbohrt haben und die Totenklage für ihn halten, so wie man um sein einziges Kind trauert. Ja, sie werden bitterlich um ihn weinen, als wäre es ihr erstgeborener Sohn. Das ganze Land wird trauern, jede Sippe für sich. Weißt du, was passieren wird zu einem Zeitpunkt? Gott wird einen Geist der Buße über Israel ausleeren. Geben, aus Gnade. Und Israel wird um den Messias weinen und ihnen wird das Kreuz klar werden, als hätten sie ihr eigenes Kind gekreuzigt. Wann ist das passiert? In der Geschichte noch nicht. Und ich möchte dich mit reinnehmen, weil du auch mit der Kraft des Heiligen Geistes die Bibel lesen musst. Und dann siehst du das, was dort passiert. Und du schaust die Tagesschau und was immer auch eure Quellen sind. Und du nimmst die Bibel in die Hand und du liest es. Und du fragst den Heiligen Geist, Gott, was hast du mir dazu zu sagen? Und darf ich dir was sagen? Lies doch mal Zacharia. Lies in dieser Woche Zacharia. Ich war sowas von angetan und ich merke, dass Gott unter seinem Volk noch so Großes tun wird. Und viele alttestamentliche Propheten sagen diese Erweckung in Israel voraus. Es wird eine Erweckung in Israel geben. Und oft wird gefragt, hey, hat Israel einen Freifahrtsschein? Ist Israel einfach so durch? Nein. Nichts, und aber auch gar nichts, wird am Kreuz Jesu vorbeigehen. Alles wird sich am Ende am Kreuz von Jesus Christus messen lassen. Und ich finde diese Verheißung so wunderbar, weil Gott einen Geist der Buße ausgeben wird. Und Israel wird erkennen ihren Messias und dass sie ihn gekreuzigt haben. Und weißt du, wenn du über das Thema Israel nachdenkst, gibt es zwei Schlüsselbegriffe. Du kannst alles vergessen haben, was ich dir sage. Nimm diese zwei Begriffe einfach mit aus dieser Predigt. Für Israel gibt es zwei Schlüsselbegriffe. Der eine ist Umkehr und der andere ist Rückkehr. Sein Volk muss umkehren. Und der andere ist die Rückkehr. Und Zacharja gibt noch eine viel größere Vision der Aliyah, also der Rückkehr des Volkes aus. Da heißt es in Zacharja 10, ich sammle mein Volk, ich rufe sie alle zusammen und erlöse sie aus der Gefangenschaft. Sie sollen wieder so zahlreich werden wie früher. Wie man Samen aussieht, so habe ich sie unter die Völker zerstreut. Doch wenn sie sich in den fernen Ländern wieder an mich erinnern, werden sie und ihre Kinder am Leben bleiben. Ja, sie dürfen nach Israel heimkehren. Jetzt sagst du, ja, das ist ja damals passiert. In Babylon, in Assyrien. Die sind ja damals auch nach Hause gekehrt. Aber auch hier merken wir, dass eine Vision oder eine alttestamentliche Verheißung mehrere Erfüllungsstufen haben kann. Das hat sich damals erfüllt, aber jetzt kommt noch etwas. Ich hole sie aus Ägypten, passiert, aus Assyrien, passiert, zurück und bringe sie ins Gebiet von Gilead und bis zum Libanon. Wo gibt es Israeliten im Libanon? Doch nicht einmal dort wird der Platz für sie alle ausreichen. Also ihr merkt, eine Verheißung, eine prophetische, alttestamentliche prophetische Aussage kann mehrere Erfüllungsstufen in sich tragen. Und ich komme zum Ende. Also für all die, die sagen, ach, Israel und der Freifahrtschein, da tue ich mich ein bisschen schwer. Wir sagen ja in unseren prophetischen Seminaren immer, Prophetien müssen auferbauend sein. Lies mal den Text. Ich mache Jerusalem für alle Völker ringsum zu einer Schale voller Wein, zum sogenannten Taumelbecher. Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene. Sie wollen Jerusalem erobern und auch Juda bleibt dabei nicht verschont. Doch an jedem Tag wird Jerusalem für die Feinde wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochheben will, wird sich dabei verletzen. Auch wenn sich alle Völker der Erde gegen Jerusalem verbünden, lasse ich an jedem Tag ihre Pferde scheuen und die Reiter wahnsinnig werden. Was war der Grund, warum die Hamas, warum der Iran Israel auslöschen will, der Libanon, die Hisbollah? Alles entzündet sich am Thema Jerusalem. Der Grund der Hamas war, die Unruhen in Jerusalem auf dem Tempelberg, deswegen sind wir in Israel eingefallen. Und Israel ist der Taumelbecher. Alles dreht sich um Israel. Und die, die diesen schweren Stein Israel heben werden, die werden, überleg mal, das ist so ein bisschen wie so ein Ringer, Olympia-Gewichtheben, die kommen unter diesem Gewicht um. Und dann gibt es noch zwei Texte, die will ich euch nicht vorenthalten. Zacharja 13. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Schwert, Schlag zu. Ich, der Herr, sage euch, im ganzen Land werden 2/3 der Menschen umkommen, nur 1/3 bleibt am Leben. Doch auch dieser Rest muss die Feuerprobe bestehen. Und es gibt viele Ausleger, die sagen, diese 2/3 beziehen sich auf den Holocaust. Gerne. Ich bin nicht der Richter Israels. Ich lese es gerne. Es wäre schön, wenn das meiste hinter ihnen liegt. Aber da heißt es wortwörtlich nicht in der Ferne, sondern im Land Israel. Ja, letzter Text. Und jetzt sind wir im letzten Kapitel des Buches. Er lässt alle Völker vereint gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Noch sind wir Deutschen für Israel. Aber es kommt ein Punkt, da lässt er alle Völker gegen Israel in den Krieg ziehen. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern, die Frauen vergewaltigen. Die Hälfte der Einwohner wird verschleppt, der Rest darf weiter in der Stadt leben. Ob das jetzt die Situation widerspiegelt, weiß ich nicht. Aber diese brutale Gräueltat wird in der Bibel vorausgesagt. Doch dann wird der Herr selbst gegen diese Völker in den Kampf ziehen, so wie er es schon früher getan hat. An jedem Tag wird er auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Der Berg wird sich von Osten nach Westen spalten, sodass zwischen seiner Nordhälfte und der Südhälfte ein breites Tal entsteht. Und diese Zeit beschreibt, der Messias kommt wieder. Und weißt du, ich sage nicht, dass ich das Datum kenne, wann der Messias wiederkommt. Ich lese nur diese Texte und denke so, Menschen werden verschleppt, Frauen werden vergewaltigt. Das hört sich so irgendwie wie jetzt gerade an. Und ich möchte jetzt auch hier einen Punkt setzen, aber du kannst Hesekiel, Zephania, auch Zacharia, auf den Gazastreifen hinlesen. Und da heißt es, Aschkelon, Gaza, Aschdod wird zerstört werden. Am Ende heißt es in Zephania, dort werden Schafe weiden in dem Gazastreifen. Und was ich euch sage, ist einfach nur, ich weiß nicht, ob das die jetzige Situation wiedergibt, was hier in den Propheten geschrieben steht. Ich weiß nur, es muss passieren. Und wenn ich die zerstörten Bilder heute im Gazastreifen schaue, weiß ich, so viele Zivilisten leiden. Ich weiß, dass so viel Elend gerade ist in dieser Zeit. Aber es macht mich wachsam. Es macht mich so wachsam und es macht mich hellhörig. Und die Schlussfolgerung aus all dem: Ich ermutige euch, die prophetischen Texte wachsam zu lesen, die Tagesschau zu schauen, die Zeitung zu lesen, aber auch die Bibel aufzuschlagen. Lass Gottes Geist dich darin führen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Hat Israel einen Freifahrtsschein? Nein. Es braucht den Messias. Und deswegen beten wir in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in jeder Krise ist Gott mir ein Stückchen näher. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir für Israel in dieser Zeit einstehen, dass wir für Israel beten. Macht Israel alles richtig? Nein, natürlich nicht. Machst du alles richtig? Ich nicht. Gott ist nicht treu, weil Israel in der Geschichte alles richtig gemacht hat. Gott ist treu, weil er sich erwählt hat, weil er es berufen hat und weil er einen Bund mit ihm geschlossen hat. Und das ermutigt mich persönlich für mein eigenes Leben. Gott ist nicht treu mir gegenüber, weil ich alles richtig gemacht habe. Aber das stärkt meine Gottesbeziehung, wenn ich diese Texte lese. Gott ist treu, weil er sich Israel erwählt hat. Und was er sich erwählt, das lässt er nicht mehr los. Das gilt für uns im neuen Bund und das gilt auch für die Menschen des alten Bundes. Und mein letzter Punkt. Wann kommt Israel zur Ruhe? Ich merke, auch wenn ich diese prophetischen Texte lese, in dieser Zeit nicht mehr. Wann kommt dieses rastlose Volk, das seit Jahrtausenden verfolgt wird und das es immer noch gibt, und das ist für mich das große Wunder, wann kommt es zur Ruhe? Ich glaube, in dieser Geschichte niemals. Aber wir wissen auch, dass diese Geschichte abläuft und dass Gottes Geschichte schon längst angelaufen ist. Israel trägt in seiner Heimtasche keinen Freifahrtschein, es trägt ein schweres Los. Und deswegen stehen wir als Gemeinde an der Seite Israels. Und wir wollen uns fragen, was bedeutet es, wenn der Prophet sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Dann bedeutet es natürlich, dass ich jeden Morgen auf die Knie gehe, das Volk Israels segne, dafür bete, dass es Gottes Erkenntnis hat, dass Gott sich offenbart in seinem Volk. Aber auch mehr, wir haben uns als Gemeinde dafür entschieden, dass wir monatlich einen Betrag an die ICEJ auch überweisen. Wir wollen im Januar auch eine Spendenaktion extra für Israel wieder starten, weil wir glauben, dass das, was wir bei Mein Herz für sein Haus auch gewonnen haben an Finanzen, das möchten wir großzügig auch wieder nach Israel weitergeben. Und so wollen wir unterwegs sein als Gemeinde und uns leiten lassen und fragen Gott, was bedeutet es, an der Seite Israels zu stehen? Und ich gebe dir noch einen ganz praktischen Tipp. Steh auf, erzähl auf deiner Arbeit. Erzähl auf deiner Arbeit, egal wo du hingehst, Leute, ich schaue nicht nur die Nachrichten, ich bete für Israel. Wir als Christen, wir stehen an der Seite Israels. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit braucht es das auch, dass wir Flagge bekennen. Wir haben am 22. eine Live-Schalte nach Israel von Daniel Yahav. Am 24. wollen wir als Evangelische Allianz uns bei der Knöpfleswäscherin treffen und wollen es publik machen, dass Christen in der Stadt auch an der Seite Israels stehen. Es gibt so viel mehr, als die Tagesschau zu schauen. Und dazu ermutige ich dich von ganzem, ganzem Herzen. Wollen wir noch gemeinsam aufstehen und beten? Ne? Jesus, wir danken dir von Herzen, dass dein Wort voller Verheißungen steckt. Und dass die Verheißungen nicht zu Ende gekommen sind, sondern dass du sie voll gemacht hast, dass du sie bestätigt hast. Du bist nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten auszulöschen, sondern um sie zu vervollständigen. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde in dem Bund deiner Treue stehen, dass es Israel auch tut. Und wir segnen von Herzen dein Volk, Jesus. Und wir bitten dich, dass du dich als ihr Erbarmer, als ihr Erlöser offenbarst. Wir bitten dich, in all den Stunden der Trauer, des Schmerzes, des Verlustes, dass du ihr Trost bist, dass du das Salböl bist in ihren Herzen, dass du die Linderung des Schmerzes bist und dass dein Volk dich erkennt. Wir rufen deinen Schutz aus über allen Juden, auch hier in Deutschland, Herr Jesus. Du siehst die schrecklichen Meldungen, dass Kinder Angst haben, in Sportvereine zu gehen, dass Kinder Angst haben, in die Schulen zu gehen, zu bekennen, dass sie Juden sind, die Kippa öffentlich zu tragen. Wir legen deinen Schutz über sie. Herr Jesus, wir stehen an ihrer Seite, Jesus. Und komm, erbarme dich über Juden in unserem Volk. Und wir wollen auch in die geistliche Welt aussprechen, nie wieder, Herr. Nie wieder soll das geschehen. Und wir beten, dass hier in Deutschland auch deine Gunst sichtbar wird über deinem Volk. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Herr